NDR Info. Themen des Tages.
Willkommen im Studio ist Markus Schubert. Guten Tag. Von beiden Seiten des Atlantiks blickt man auf die Einigung zwischen EU und USA im Zollstreit. Das Thema des Tages heute. Der Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularik, wird es wie auch unsere Korrespondenten für uns einordnen. Gibt es überhaupt noch eine realistische Perspektive für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten, über die nun in New York gesprochen wird? Auch ein Thema in der kommenden halben Stunde. Und wir blicken nach Baden-Württemberg, wo heute der Bahnchef und der Ministerpräsident den Ort des tödlichen Zugunglücks besucht haben. Aber erst der Blick nach Schottland.
We've reached a deal on tariffs and trade with the United States.
It's going to bring us closer together. I think this deal will bring us very close together, actually.
Was ist also der Deal, den nach Monaten des Verhandelns, aber auch des Androhens und Nichts-Ausschließens der US-Präsident und die EU-Kommissionspräsidentin auf neutralem schottischem Boden vereinbart haben? Welche Stimmung herrscht auf der Brüsseler Seite des Tauziehens nun vor? Thomas Spickhofen fasst das zusammen.
Wenn er das Ergebnis in einem Satz zusammenfassen sollte, sagt Handelskommissar Maroš Šefčovič, dann wäre das so.
It brings renewed stability and opens door to strategic collaboration.
Die Stabilität sei wiederhergestellt und die Tür für eine strategische Zusammenarbeit geöffnet. Und was wäre auch die Alternative gewesen, fügt Šefčovič hinzu.
A trade war may seem appealing to some.
Ein Handelskrieg mag manchen ja verlockend erschienen sein, aber das hätte ernsthafte Folgen gehabt. Mit mindestens 30% Zoll wäre unser Handel praktisch zum Erliegen gekommen.
Our transatlantic trade would effectively come to a halt.
Deshalb sei die Botschaft der europäischen Wirtschaft ganz klar gewesen, vermeidet eine Eskalation und bringt eine Lösung. 15% heißt diese Lösung nun. So viel Zoll werden viele europäische Unternehmen ab Freitag zahlen müssen, wenn sie ihre Produkte in die USA exportieren. Nach Angaben der Kommission betrifft das rund 70% aller Ausfuhren. Darüber hinaus verspricht die EU in den nächsten 3 Jahren für insgesamt 750 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 640 Milliarden Euro, in den USA einzukaufen, zum Beispiel Flüssiggas. Und die EU wird sich darum kümmern, dass europäische Unternehmen für umgerechnet rund 510 Milliarden Euro in den USA investieren. Das ist ein Deal mit Schlagseite, sagt Bernd Lange, der mächtige Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament.
Wenn man überhaupt von einem Deal sprechen kann, denn hier hat sich nur einer durchgesetzt und das sind die Vereinigten Staaten.
Die Zölle werden der europäischen Wirtschaft schaden, sagt Lange. Und auch die Zusagen, für hunderte Milliarden in den USA zu investieren, sieht er problematisch, denn das sei ja
Geld, das natürlich für unsere wirtschaftliche Wiederherstellung, unsere Investitionen in Europa fehlt.
Kritisch sehen auch die europäischen Grünen den Deal. Mit dem milliardenschweren Ankauf von amerikanischem Flüssiggas verabschiede man sich endgültig von den europäischen Klimazielen, sagt ihr Abgeordneter Michael Bloss. Er spricht von einem schwarzen Tag für die europäische Energie- und Klimapolitik.
Wir stürzen uns sehenden Auges in neue fossile Abhängigkeiten. Diesmal nicht von Russland, sondern von den USA.
Gleichzeitig macht sich aber auch eine gewisse Erleichterung bemerkbar, dass der Zollkonflikt zumindest fürs Erste beigelegt scheint und eine Eskalation vermieden wurde. Entscheidend werde nun aber sein, wie die Vereinbarung im Detail gestaltet werde und wie verlässlich sie sei, sagt Hildegard Müller vom Automobilverband VDA.
Der Zollsatz der USA in Höhe von 15% auch für automobile Produkte wird die Unternehmen der deutschen Automobilindustrie jährlich Milliarden kosten und belastet sie inmitten der Transformation.
Noch immer sind viele Einzelheiten des Deals unklar, zum Beispiel zu den Quoten, die für Stahl und Aluminium gelten sollen, zu den Ausnahmen und zur Laufzeit der Vereinbarung. In den nächsten Tagen soll ein schriftliches Dokument mehr Klarheit schaffen.
Thomas Spickhofen aus Brüssel. Und welche Zeugnisnoten für die EU-Unterhändler gibt es aus Berlin, von wo ja auch immer wieder Ratschläge aufs Spielfeld gerufen wurden? Jan Zimmermann.
Während sich EU-Kommission und Bundesregierung über die Einigung im Zollstreit erleichtert zeigen, hagelt es Kritik vom Bundestagsabgeordneten. Der wirtschaftspolitische Sprecher von CDU und CSU, Andreas Lenz, sagt, 15% Zölle seien besser als 30%. Trotzdem spricht er von einem schmerzhaften Kompromiss. Er befürchtet jetzt höhere Preise für die Wirtschaft und für die Verbraucher. Die steigenden Preise könnten auch die Inflation wieder anheizen, erklärt Lenz. Der SPD-Wirtschaftsexperte Sebastian Roloff sagt, der Deal sei kein großer Wurf. Vorwurf. Auch er fürchtet, dass die Preise steigen, wenn Hersteller die Mehrkosten durch die Zölle auf ihre gesamte Produktpalette umlegen. Für die Grünen ist der Kanzler mitverantwortlich für das Abkommen mit Trump. Merz habe gedrängt, möglichst schnell einen Deal abzuschließen. Dieses Drängen habe die Verhandlungslinie der EU-Kommission geschwächt. Die AfD sagt, diese Zölle würden vielen Firmen schweren Schaden zufügen. Das sei keine Einigung auf Augenhöhe. Und auch aus der Wirtschaft kommen kritische Reaktionen. Die Folgen seien für einige Unternehmen schwerwiegend und Arbeitsplätze in Gefahr. Dagegen verteidigt Bundeswirtschaftsministerin Reiche den Zolldeal. Immerhin sollen in manchen zentralen Bereichen wie der Autoindustrie bestehende Zölle gesenkt werden.
Über das Erreichte und das Nicht-Erreichte habe ich am Nachmittag mit dem Volkswirt Professor Moritz Schularik gesprochen, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Überzeugt Sie die Kritik aus der deutschen Industrie heute am Tag nach dem Handschlag zwischen Donald Trump und Ursula von der Leyen? Oder ist da viel Heldentum nach Ladenschluss dabei?
Also das ist ganz bestimmt kein Tag zum Jubeln, sondern eher ein rahmschwarzer Tag auch für den Welthandel. Wir haben uns da jetzt mit, ich sag mal, einer kurzfristigen Demutsgeste ein bisschen Ruhe eingekauft. Die Kosten kommen später. Wie lange das Ganze hält, ist auch noch nicht ganz klar. Jetzt kann man realistisch sagen, was hatten wir eigentlich schon für Optionen? Wir sind halt bei der Sicherheit erpressbar. Ohne die Amerikaner funktioniert ganz wenig in Europas Verteidigung. Aber es bleibt schon ein bisschen ein bitterer Beigeschmack, dass wir es nicht geschafft haben, da auch einfach stärker und besser die Idee eines offenen und regelbasierten Welthandelssystems zu verteidigen.
Welche Branchen, welche Arbeitsmärkte, welche Verbraucher beiderseits des Atlantiks trifft diese Einigung nun besonders hart?
Auch wenn sie ökonomisch wird es wahrscheinlich nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Relativ zu dem, was wir jetzt schon hatten und woran wir uns ja mehr oder weniger gewöhnt haben, wir werden jetzt wahrscheinlich kurzfristig in den nächsten 12 Monaten so einen kleinen BIP-Kosten von 0,1, 0,2% haben. Also da reden wir vielleicht über 4-5 Milliarden. Das sind jetzt angesichts der Größe der deutschen Volkswirtschaft knapp 5.000 Milliarden, sind das alles keine Riesenzahlen. Auch sozusagen für unsere Wirtschaft ja verkraftbar. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wir wickeln nur 10% unseres Außenhandels mit den USA ab. Nicht 90, nicht 80, nicht 50, nicht 40, sondern 10%. Also wenn bei 10% ein bisschen Sand ins Getriebe kommt, dann ist das nicht das Ende der Welt. Zweiter Punkt ist, Trump macht das ja mit allen. Es wird nicht nur der Porsche teurer, sondern auch der Ferrari und auch das japanische Auto. Insofern ist sozusagen dieses Zeta und Mordio, das man da oft hört aus gewissen Kreisen, natürlich sind da auch Interessen im Spiel. Richtig ist natürlich, dass letztlich die Kosten für das, was da passiert, der amerikanische Verbraucher bzw. die amerikanische Verbraucherin tragen wird. Es wird kurz oder lang umgesetzt. Und dann ist auch für unsere deutschen Autobau wieder alles gleich. Also ökonomisch ist das viel größere Problem, dass wenn wir jetzt kurzfristig da den Populisten nachgeben und dieser Zersetzung des Welthandelssystems zugucken. Ich hatte ja gesagt, es sind nur 10% des Außenhandels, die wir mit den USA machen. Die anderen 90 gehen unverändert weiter. Wenn uns die anderen 90 jetzt ins Rutschen geraten, weil alle diese Deals machen und nichts mehr regelbasiert ist, dann bekommen wir ein Problem.
Also sollte die EU das jetzt zur Seite legen und im Grunde lieber sehen, wie man mit Indien, auch mit China wurde gerade erst wieder verhandelt und anderen Weltregionen, Südamerika, schneller in Richtung Freihandel vorankommt.
Also wichtig ist, dass wir diese anderen 90% unseres Außenhandels, die jetzt nicht mit den USA stattfinden, dass wir die weiterhin offen, regelbasiert und verlässlich gestalten. Natürlich so viel zusätzliche neue Abkommen wie geht, auch um uns sozusagen zu diversifizieren und dann weniger diese 10% von den USA nochmal zu drücken. Vielleicht sind es irgendwann nur noch 5. Aber wir haben eine Sache gemacht, da muss man ein bisschen in die Details auch gucken, die durchaus problematisch ist. Wir haben die Details, das ist ja wie immer bei diesen Trump-Deals, es rätseln ja immer noch alle, was jetzt genau vereinbart wurde, welche Sektoren jetzt doch nicht drin sind. Pharma zum Beispiel ist nicht drin, Stahl ist nicht drin, die Autos sind dafür drin. Aber wir haben offenbar auf europäischer Seite weitgehende Zugeständnisse gemacht, dass amerikanische Güter zu einem Zollsatz von 0 in die EU kommen können. Und eigentlich müssen wir nach Regeln der Welthandelsorganisation dann diesen Zollsatz von 0 auch allen anderen Ländern anbieten. Und ich glaube nicht, dass das in Europa jemand vorhat aktuell. Das heißt, wir unterschreiben da wirklich den Bruch des Welthandelsrechts. Und das, wissen Sie, das kann man mal machen. Und aber das ist ein ganz schön großer Preis, um jetzt kurzfristig da, sagen wir mal, so eine Kopfschmerztablette zu nehmen, von der keiner weiß, wie lange wirklich die Wirkung anhält.
Der Volkswirt Professor Moritz Schularek, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel.
NDR Info. Pro und Contra.
Es ist kein Deal, zu dem es keine zwei Meinungen gibt. Ganz im Gegenteil. Auch unter unseren Brüssel-Korrespondentinnen und Korrespondenten sieht man es auf unsere Nachfrage so oder so. Ist es ein guter Abschluss?
Pro.
Das ist das, was zu erreichen war, meint Thomas Spickhofen jetzt in seinem Kommentar.
Emotionen helfen in der Auseinandersetzung mit diesem US-Präsidenten nicht weiter, so verständlich sie auch sind. Hier hilft nur nüchterne, rationale Abwägung. In diesem Fall hat Europa mehr von einem Handelskrieg mit hohen Zöllen, hohen Gegenzöllen, einer unabsehbaren Eskalation? Oder hat es mehr von dem, was jetzt ein Deal genannt wird? Meine Antwort ist ganz klar, dieser Deal ist besser als gar kein Deal. Denn was wäre die Alternative gewesen? 30% auf fast alles ab dem 1. August, das ist schon am kommenden Freitag in ein paar Tagen, und Gegenzölle und womöglich noch ein paar Eskalationsstufen drauf? Ein Handelskrieg, der Jobs und Wohlstand in Europa aufs Spiel setzt? Und das auch noch in einer Situation, in der der alte Kontinent in Fragen der Sicherheit immer noch schlicht abhängig ist von der Schutzzusage der Amerikaner? Nein, deshalb finde ich, es ist richtig, dass sich die EU auf diesen Deal eingelassen hat. Ja, das ist kein Deal unter Partnern, denn hier hat der eine den anderen am Nasenring durch die Manege geführt, wie man es unter Partnern nicht tut. Es ist kein schönes Gefühl, Donald Trump in seiner Siegerpose zu sehen, nachdem er den Rest der Welt angepöbelt, rumgeschubst und unter Druck gesetzt hat. Seine Selbstherrlichkeit ist mindestens so schwer zu ertragen wie der Deal. Aber vielleicht sollte man das einfach mal ins Leere laufen lassen, so schwer das emotional auch ist.
Thomas Spickhofens Meinung, die EU hat sich über den Tisch ziehen lassen, findet dagegen sein Studiokollege Jakob Mayer.
Contra.
Mit dem Zolldeal im schottischen Golfresort hat sich die EU ein bisschen Sicherheit für europäische Unternehmen erkauft, aber zu einem zu hohen Preis. Was ist denn aus den Beteuerungen geworden, man werde nur ein faires Ergebnis akzeptieren, das beide Handelspartner auf Augenhöhe beschließen? Das erzielte Ergebnis ist nicht fair. Es belastet Unternehmen in der EU und in Deutschland übermäßig. Sie müssen zusätzlich Milliarden Euro aufbringen in einem ohnehin wirtschaftlich schwierigen Umfeld. Was ist denn aus dem Pochen auf die eigene Marktmacht geworden? Europa mit seinen 450 Millionen Menschen lasse sich im transatlantischen Handelsstreit nicht einfach unterbuttern. Das bleibt richtig. Mit Donald Trump hat sich am Schluss nicht der Stärkere durchgesetzt, sondern der Unverschämtere, der besser gepokert und glaubhafter gedroht hat. Damit bekommt der US-Präsident hunderte Milliarden Dollar, die er dringend braucht, um seine Steuergeschenke zu bezahlen. Und was genau erhält Europa nochmal, außer der Versicherung, dass es nicht noch schlimmer kommt? So macht man keine Geschäfte, erst recht nicht unter Partnern. Brüssels Hoffnung, der unterwürfige Deal könne der Beginn einer wunderbaren Handelspartnerschaft werden, dürfte sich als trügerisch erweisen. Denn durch ihre Nachgiebigkeit bestärkt die EU Trump noch in seiner Auffassung, Brüssel sei kein ebenbürtiger und ernstzunehmender Partner. Beim G7-Gipfel in Kanada, beim NATO-Treffen in Den Haag und beim Zolldeal in Schottland, die ganze Welt richtet sich nach Trump. Jetzt weiß er, auch die EU tanzt nach seiner Pfeife. Dabei hätte die Gemeinschaft über Werkzeuge verfügt, um ihm Einhalt zu gebieten und Respekt abzuringen. Die EU hat sich für den Ernstfall einen ganzen Instrumentenkasten zurechtgelegt und monatelang damit gedroht, ihn einzusetzen. Sie hätte es tun sollen.
Der Pro- und Contra-Kommentar auf NDR Info zur EU-USA-Zolleinigung. In New York berät nun eine internationale Konferenz über die Chancen einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt. Auf Außenministerebene wird beraten über das, was seit Jahrzehnten als Common Sense gilt. Zwei Staaten, Israel und Palästina, im schlimmsten Fall beziehungslos, nebeneinander liegend, im besten Fall im ökonomisch fruchtbaren Austausch und ohne Gebietsansprüche. Nach dem Massaker der Hamas in Israel und dem nimmermüden Angreifen der israelischen Armee auf die Strukturen und Kommandeure der Terrororganisation in Gaza, scheint das in unerreichbarer Ferne. Und alles, was man aktuell tun kann, ist, humanitäre Hilfe für die Bewohner durchzusetzen. Frankreich dagegen will den Prozess umkehren. Die Logik: gibt es erst einmal zwei Staaten, gibt es Fakten und auch eine andere Verhandlungskultur. Giselle Uccar über die Konferenz in New York.
Das Ziel der Konferenz ist klar formuliert. Die immer wieder ins Stocken geratene Diskussion über eine Zwei-Staaten-Lösung soll wiederbelebt werden. Vertreter der meisten UN-Mitgliedstaaten wollen sie ins politische Bewusstsein zurückholen. Sie sehen die Zwei-Staaten-Lösung als einzige Option für einen dauerhaften und gerechten Frieden zwischen Israel und Palästina.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand bei der Konferenz in New York wirklich glaubt, dass man nur darüber diskutieren muss und dann dieses oder nächstes Jahr eine Zwei-Staaten-Lösung hat,
sagt Richard Gowen, UN-Direktor der Denkfabrik International Crisis Group. Er dämpft die Erwartungen an die Konferenz, hält sie aber dennoch für wichtig.
Es geht darum, Palästinensern, vor allem den politisch Moderaten, Hoffnung zu geben, dass sie auf diplomatischem Weg und durch Zusammenarbeit mit der UN die Chance auf einen eigenen Staat erhalten.
Kurz vor der Konferenz hat die Ankündigung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hohe Wellen geschlagen. Er will Palästina auf der UN-Vollversammlung im September als eigenständigen Staat anerkennen. Ein weiteres wichtiges Symbol, sagt Gowen.
Durch das Sprechen über die Zwei-Staaten-Lösung und das Anerkennen von Palästina als Staat senden die Europäer ein starkes Signal an Israel. Nämlich, nein, ihr könnt nicht die Annexion der Westbank ankündigen und glauben, dass das global akzeptiert wird.
Dass auf der UN-Konferenz nun spontan weitere Staaten Palästina anerkennen, glaubt Gowen allerdings nicht. Die Konferenz unter Federführung von Frankreich und Saudi-Arabien sollte eigentlich schon im Juni stattfinden. Präsident Macron wollte höchstpersönlich kommen, genau wie Kronprinz bin Salman. Dann aber griffen sich Israel und Iran massiv gegenseitig an und alles wurde abgeblasen. Der US-Regierung kam das sehr gelegen. Sie soll von vornherein dagegen gewesen sein, eine so hochkarätig besetzte UN-Konferenz über das Schicksal der Palästinenser stattfinden zu lassen.
The US has never liked other countries using the UN as a place to put pressure on the Israelis.
Die USA mochten es nie, wenn andere Länder die UN dazu genutzt haben, Druck auf Israel zu machen, erklärt Richard Gowen. Mit ihren Einwänden hinter den Kulissen hatten die Amerikaner auch jetzt wieder Erfolg. Staats- und Regierungschefs kommen nicht mehr, nur noch Außenminister oder deren Staatsminister. Trumps Regierung nimmt gar nicht an der Konferenz teil.
Giselle Ukar aus New York. Professor Markus Löwe ist Regionalkoordinator Nahe Osten und Nordafrika beim German Institute of Development and Sustainability in Bonn. Mit ihm habe ich über die Perspektiven für die Region gesprochen. Die Konferenz, von der wir eben gehört haben, ist vor ein paar Wochen verschoben worden. Der israelische Angriff auf Atomanlagen und Revolutionsgarden im Iran war der Hintergrund. Hätte man sie zu den Akten legen sollen? Also reiten westliche Diplomaten mit der Zwei-Staaten-Lösung ein totes Pferd?
Die Zwei-Staaten-Lösung erscheint im Moment keine wirklich realistische Option. Nichtsdestoweniger sollte man diese hochhalten, weil sie nun einmal das ist, was das Völkerrecht vorsieht. Und die Europäer sollten sich weiterhin bemühen, die Zwei-Staaten-Lösung anzustreben. Insofern hielt ich die Initiative von Herrn Macron ursprünglich für eine gute Idee, mit der ja anfangs auch verbunden war, dass arabische Staaten im Umkehrschluss Israel anerkennen sollten. Das war eine gute Initiative, nun kam leider der Krieg gegen Iran dazwischen. Verblieben ist eine Initiative, die von Frankreich und einigen wenigen anderen unterstützt wird und deren Bedeutung ich in Frage stellen würde ein wenig. Und zum jetzigen Zeitpunkt, in ihrer jetzigen Form, erinnert es schon ein wenig an Symbolpolitik, weil meines Erachtens im Moment nicht sehr viel erreicht wird.
Blicken wir auf das, was überhaupt sonst auf dem Tisch liegt. Steckt hinter Donald Trumps Immobilientraum einer Mittelmeerriviera in Gaza mehr als die Zynik eines Hochglanzfolders um die Vertreibung der Bewohner?
Bei Trump weiß man ja nie, woran man ist. Ganz offensichtlich ist ihm und seiner Regierung aber gleichgültig, wie mit den Menschen, die derzeit in Gaza leben, umgegangen wird. Ihm ist eine Vertreibung recht. Er würde diese akzeptieren, obwohl diese natürlich gegen Völkerrecht verstoßen würde.
Woraus könnte denn mit lokalen Akteuren, Israel ohnehin, Ägypten, Jordanien vielleicht, eine andere wirtschaftliche Perspektive erwachsen, die sich dann mit einer politischen Zwei-Staaten-Lösung vielleicht sogar wechselseitig begünstigen würde?
In der jetzigen Situation halte ich die Bemühungen, die ja schon über Jahrzehnte stattgefunden haben, um eine wirtschaftliche Lösung für sehr schwierig, weil es für alle arabischen Regierungen zum jetzigen Zeitpunkt kaum vertretbar ist, formal, offiziell mit Israel in Gespräche und Verhandlungen zu kommen. Die arabischen Regierungen stehen so unter Druck von ihren Bevölkerungen, dass über geheime, inoffizielle Kontakte hinaus momentan nicht sehr viel machbar ist.
Hatten die israelische Regierung und die israelische Armee von Anfang an keinen Plan für die Nachkriegszeit in Gaza, wie wir oft gemutmaßt haben, und vielleicht auch für die Nachkriegszeit danach im Westjordanland? Oder hatten sie ihn von Anfang an, diesen Plan, und haben nur deshalb nicht darüber geredet, weil die internationalen Proteste dagegen dann früher und lauter gewesen wären?
Mein Eindruck ist im Moment, dass es zumindest in Teilen der israelischen Regierung von Anfang an die Idee gegeben hat, dass man den Moment nutzt, um eine Bewohnbarkeit des Gazastreifens unmöglich zu machen. Ich glaube nicht, dass es für die gesamte israelische Regierung gilt, aber zumindest für Teile, dass der Moment genutzt werden sollte, um alles zu tun, um möglichst viele Palästinenser aus dem Gazastreifen zu verdrängen und das Problem der Existenz eines zweiten Volkes auf dem Lande des historischen Palästina so weit wie möglich zu beenden.
Was bleibt dann den Europäern, deren Spaltung im Umgang mit der israelischen Regierung sichtbarer wird, außer unverbrüchlicher Solidarität mit Israel und der Hoffnung, dass die israelischen Wähler vielleicht für eine gemäßigtere Regierung und Pläne votieren werden?
Mein Eindruck ist, dass von den israelischen Wählern bis auf eine Minderheit im Moment nicht zu viel zu erwarten ist. Gleichzeitig ist tatsächlich aber auch von europäischer Seite nicht viel erreichbar. Der einzige Akteur, der tatsächlich etwas bewegen könnte, wären die USA. Europa könnte in Kooperation mit arabischen Ländern tatsächlich ein wenig Druck ausüben. Und insofern, wie gesagt, hielt ich den ursprünglichen Plan zu sagen, wir Europäer, wir erkennen Palästina an, im Gegenzug erkennen die arabischen Staaten Israel an. Eigentlich für eine gute Idee. Meines Erachtens hätte Macron aber dafür mehr europäische Länder mit ins Boot holen sollen und erst dann voranpreschen, wenn das tatsächlich gegeben ist. Insbesondere die deutsche und die britische Regierung sollten dabei an Bord sein. Dann könnte man tatsächlich was bewegen. Wenn Frankreich aber mit einigen kleineren Ländern im Alleingang voranschreitet, fürchte ich, dass es sich nicht um sehr viel mehr als symbolische Politik handelt.
Sagt Markus Löwe, Regionalkoordinator Nahe Osten beim German Institute of Development and Sustainability. Heftiger Starkregen, ein Hang über einer Bahnstrecke gerät ins Rutschen, ein Regionalzug entgleist, Menschen sterben, viele werden verletzt. Um die Toten wird heute getrauert, Menschen werden weiter in Kliniken behandelt, der Zug nun geborgen. Ministerpräsident Kretschmann war heute an der Unfallstelle in Baden-Württemberg, auch Bahnchef Lutz. Und wie sich alles gestern Abend abgespielt hat, wird von Experten rekonstruiert. Aus Riedlingen berichtet Torben Langwald.
Es ist ein Bild der Zerstörung, das sich auch am Tag nach dem schweren Zugunfall bei Riedlingen in Baden-Württemberg zeigt. Die zwei Waggons des entgleisten Zuges liegen ineinander geschoben auf und neben den Gleisen. Deutlich ist zu erkennen, wie einer der Waggons in die angrenzende Hangböschung krachte.
Es ist ein sehr, sehr schweres Unglück mit ganz schweren Folgen. Und das rüttelt uns natürlich alle auf, das ist klar. Und wir werden jetzt natürlich alles tun, dass es aufgeklärt wird. Aber wichtig ist, dass wir heute mit allen, die davon betroffen sind, mittrauern, mitfühlen,
sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er kam heute an den Unfallort. Auch Bahnchef Richard Lutz war dabei und zeigte sich sichtlich angefasst, musste im Interview innehalten.
Solche Bilder gehen bei uns ins Mark. Wir trauern mit den Angehörigen um die Toten. Wir trauern mit den Angehörigen um ihre Toten und ihnen gilt unser Mitgefühl.
Am Vormittag gab die Polizei auch neue Informationen zum Unfall bekannt. 3 Tote und 41 Verletzte, so die offiziellen Zahlen. Und auch eine Ursache für das Unglück scheint bereits gefunden. Starke Regenfälle hatten am Unfallabend einen Schacht zum Überlaufen gebracht. In der Folge gab es einen Erdrutsch. Der Zug raste in das Geröll, das auf den Gleisen lag. Wenige Meter später entgleiste er. Viele Anwohner der kleinen Ortschaft Zell bei Riedlingen wurden von einem lauten Knall aufgeschreckt.
Man hat den Zug gesehen und 2 Tote habe ich auch schon gesehen.
Was habe ich beobachtet? Aufregung, viel Lärm, viel Hubschrauber. Man kann man machen, Naturkatastrophe, kann man nicht vorhersehen. Sehr traurig.
Mir tut es leid und die, die jetzt im Krankenhaus sind, dass sie das überleben und dass sie eine gute Genesung haben, klar.
Für die Einsatzkräfte gibt es an der Unfallstelle auch an diesem Abend noch viel zu tun. Ein Kran versucht, die völlig zerstörten Waggons von den Gleisen zu heben. Danach will die Polizei weiter ermitteln, sagt Sven Franken vom Polizeipräsidium Ulm.
Klar, man schaut natürlich, dass es alles gesichert ist, dass auch keine Gefahr für die ermittelnden Kolleginnen und Kollegen vorliegen. Und dann geht man da Stück für Stück vor, schaut sich das an, schaut, wo kann man Spuren sichern. Und dann möchte man natürlich auch den Fahrtenschreiber bergen.
Viele Fragen zum entgleisten Zug bei Riedlingen gilt es noch zu klären. Heute stand aber zunächst die Trauer im Mittelpunkt.
Torben Langwald aus Riedlingen am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Montag. NDR.